Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast hat ein paar ganz besondere Spezialthemen, die mit Customer Experience, aber auch mit Employee Experience zu tun haben und insgesamt mit menschlichen Bedürfnissen, wofür er ein Modell entworfen hat, das er in seiner Beratungsfirma auch regelmäßig anwendet. Und außerdem wird er berichten, was er erlebt hat als Designer mit ihren Fahrrädern in den Fahrstuhl zu Anzugträgern mit Schlips und Kragen gestiegen sind und bei welcher Firma er dann geholfen hat, die User Experience von Produkten, die viele von uns, wenn nicht alle, schon mal benutzt haben, zu verbessern. Insgesamt geht es also, was nicht sonderlich verwunderlich ist, wenn zwei Psychologen sich unterhalten, um menschliche Bedürfnisse bei der Gestaltung von Technik. Und da mein Gast auch im HR-Bereich unterwegs war, unterhalten wir uns natürlich auch um solche Themen wie Gen Z und welche Tipps wir der jüngeren Generation, die derzeit in Führungsrollen hineinwächst, mit auf den Weg geben möchten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX-Leadership und der UX-Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Guido Bayer, Founder und Manager von Deep, einer wirtschaftspsychologischen Beratungsfirma. Und ja, danke Guido, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
Danke Thomas, dass ich hier sein darf. Ich freue mich immer.
Definitiv, ja. Magst du dich nochmal kurz unseren Zuhörern und deine Rolle und deine Aktivitäten, die du derzeit machst, kurz vorstellen?
Na klar, gerne. Also ich heiße Guido Bayer, bin Psychologe, das schon ziemlich lange, seit 25 Jahren würde ich sagen, arbeite ich in verschiedenen Feldern. Und da angefangen habe ich bei Daimler, Stuttgart, da habe ich auch eine gewisse Nähe zum Schwabenland her, bin auch nicht sprachlich so doch, aber mental ist was geblieben. Und ich habe verschiedene Sachen gemacht in großen Unternehmen. Ich war schon mal Unternehmensgründer vor 20 Jahren etwa. Das lief erst gut, dann lief es irgendwie nicht so gut. Dann habe ich mich wieder ein bisschen an die Uni bewegt. TU Berlin, Uni Leipzig, an der Humboldt-Universität in Berlin gearbeitet. Und dann irgendwann kam eine Anfrage der Telekom, die wollten eine Designabteilung gründen in einer Institution, die ich zu dem Zeitpunkt extrem behördennah fand, also wie so eine Beamtenbehörde. Da waren auch noch ziemlich viele Beamte zu dem Zeitpunkt, also nichts gegen Beamte, aber es ist eben eine ganz bestimmte Arbeitskultur. Und in so einer Arbeitskultur eine Designabteilung zu implementieren, fand ich eine Challenge, die war wirklich reizvoll genug, dass ich dann von Berlin, wo ich 25 Jahre gewohnt hatte, rüber nach Bonn gekommen bin. Und da bin ich jetzt seit 13, 14 Jahren und habe seit 6 Jahren mittlerweile jetzt schon zusätzlich zur Telekom, wo ich erst im Design gearbeitet habe, dann später in HR, eine kleine Company gegründet, wie du schon gesagt hast, die heißt Deep, D-E-3-P geschrieben. Find mal eine Webseite für ein normales Wort, gibt es nicht mehr, deswegen war D-E-3-P die Lösung an dem Fall und hatte mit dieser Digitalisierungsdreieck eigentlich auch eine ganz nette Message noch drin. Das Wort Deep selber bedeutet natürlich auch was, nämlich tief, und das ist das, was wir eigentlich machen. Wir haben ein Bedürfnissystem entworfen, das, sagen wir mal, Maslows Bedürfnispyramide auf neu ist, nur eben moderner, breiter, tiefer und ohne Pyramide. Und da sind 77 Humanities drin, also 77 Bedürfnisse, und so heißt das, 77 Humanities. Und das ist sozusagen die DNA unserer kleinen Company. Das ist jetzt noch ein Side-Entrepreneurship, weil ich immer noch bei der Telekom bin, zu einem Teil von mir. Und der andere Teil meines Lebens ist meine eigene Company. Außerdem noch Familie, 2 Kinder, das ist eigentlich der wichtigste Teil, wenn man ehrlich ist. Aber die Firma Deep ist mir natürlich auch ans Herz gewachsen. Und wir versuchen dort diese Bedürfnisse, die 77 Humanities, als Tool zu nutzen, mit einer ganzen Methodik drumherum, Design-Thinking-Methodik mehr oder weniger, um Unternehmen oder auch Organisationen dabei zu helfen, wirklich menschzentriert zu arbeiten. Weil menschzentriert sagt jeder, aber was ist Mensch? Und unsere Antwort darauf ist, du bist, was du brauchst, nämlich deine Bedürfnisse machen dich aus. welche du hast und
wie du sie bewegst. Also das sind schon Themen, die sehr detailliert sind, aber mich würde trotzdem am Anfang noch mal so ganz allgemeiner interessieren, was sind so deine persönlichen Motivationsfaktoren im UX-Bereich und wofür stehst du morgens auf?
Haha, gute Frage. Das ist die Frage, die häufig mit Purpose verknüpft wird. Was gibt dir
Ja.
Sinn, ne? Und Sinn im Übrigen ist ein menschliches Bedürfnis. Sieh mir nach, wenn ich jetzt zur Beantwortung dieser Frage die 77 Hominiden nehme, weil die helfen mir tatsächlich, die Frage zu beantworten, die sich natürlich jeder irgendwie stellen sollte, damit man nicht so roboterhaft durch die Gegend läuft. Ich habe mir das auch schon überlegt und dachte, also ein Teil dessen, was für mich wesentlich ist, ist das Bedürfnis, das heißt bei uns überliefern. Ich habe die Nummer vergessen, welches von den 77 ist, aber es das heißt überliefern. Und bedeutet, dass man das, was man selber gelernt hat oder was einem wichtig ist, weitergeben kann. Das ist, glaube ich, für mich eine super zentrale Sache. Und dann zweites, was mein Lieblingsbedürfnis überhaupt ist, Lebendigkeit, von dem weiß ich die Nummer, ist die 76. Das ist, wie soll ich sagen, also sagt eigentlich aus, das Bedürfnis zu spüren, dass man auf der Welt ist. Ja, darum geht es. Also das kannst du benutzen, wenn es dir gut geht, aber auch wenn es dir nicht so gut geht, dann spürt man trotzdem, dass man da ist. Ja? Also auch wenn es jetzt gerade was Blödes passiert, das hilft einem eigentlich sehr, wenn sich dessen bewusst ist, hilft einem das quasi immer irgendwie was zu empfinden und eine positive Emotion zu haben, auch wenn es einem nicht gut geht. Und das ist im UX-Bereich zwar nicht so oft, aber UX-Management schon ab und zu mal der Fall, dass man so denkt, ah komm, das war jetzt nichts. Aber eigentlich macht mir das Spaß, mit Leuten zu interagieren, auch mal was Neues zu schaffen, neue Konzepte zu schaffen, auch Methoden zu schaffen, die es so noch nicht gibt. Also das mag ich schon besonders, muss ich sagen, irgendwas Neues zu erfinden und das dann mit Leuten zu teilen.
Gab es jetzt in letzter Zeit ein bestimmtes Highlight im UX-Bereich, sei es methodisch oder auch produktseitig oder vielleicht auch im Management-Bereich, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also wenn ich auch mein absolutes Highlight angesprochen werde, und das mache ich sehr oft im Übrigen mit Leuten, mit Teams zum Beispiel, wenn es darum geht, die Zukunft der Arbeit neu zu definieren. Also Future of Work ist ja so ein Thema, was überall auftaucht. Und dann frage ich die Leute auch immer, versuch dich mal an dein allergeilstes Arbeitserlebnis zu erinnern. Das allerbeste, das du hattest. Und dann versuche rauszukriegen, warum das für dich das Beste war. Und dann kommen wir nämlich so ein bisschen auf diese Bedürfnisebene. Und bei mir war, ich beantworte deine Frage nach dem letzten bald. Jetzt gehe ich erstmal noch einen kleinen Schritt zurück. Das Coolste für mich war tatsächlich ein Telekom-Projekt. Und der ein oder andere Zuhörer kennt das vielleicht, hoffentlich, möglicherweise. Wenn ihr E-Books lest, kennt ihr vielleicht den Tolino. Das ist ein E-Book-Reader, der eben nicht ein Kindle ist, sondern im deutschen Buchhandel entwickelt wurde, also mit der Telekom zusammen. Und das Projekt, wie dieser Tolino entstanden ist, als Konkurrenzprodukt zum alles beherrschenden Amazon Kindle zu dem Zeitpunkt. Das ist für mich nach wie vor eines der größten Erlebnisse gewesen, weil wir wirklich in dem Fall sehr, sehr schnell, sehr kundenzentriert arbeiten konnten. Wirklich, was bedeutet Lesen rauskriegen? Was ist das Erlebnis Lesen? Was macht das, wenn ich das auf einmal elektronisch mache und nicht mehr mit einem Buch in der Hand? Und wie muss man eigentlich so eine Experience gestalten und eine Zielgruppe sich suchen, die man ansprechen möchte? Und da konnten wir, was sonst sehr selten passiert, ehrlich gesagt, wirklich eine Customer Centricity von der Research, vom Verstehen über das Entwickeln eines Produktes bis zum Marketing bringen. Normalerweise hat man immer nur irgendeinen Bereich, den man sich rauspicken kann. Wäre sozusagen das, wenn es jetzt um ein Produkt geht zum Beispiel. Das ist schon lange her, muss ich sagen, schon 10 Jahre her. Das klingt schon ein bisschen fast gefährlich. Also was Neues kommt. Natürlich die Veröffentlichung der 77 Human Needs, das war halt auch so ein Ding, klar. Also das könnte ich nehmen. Das ist jetzt mittlerweile so 3 Jahre her etwa. Aber ganz frisch ist tatsächlich die Erinnerung an unsere eigene kleine Experience-Konferenz, die wir in Berlin hatten vor 3 Wochen. Die nennt sich Human Experience and Beyond. Wer LinkedIn hat, kann gerne mal gucken. Gibt auch eine Gruppe, die so heißt. Und eine Webseite gibt es auch. Und das war eine kleine Konferenz mit Absicht. Also haben so 20 bis 30 Leute, die sehr, sehr gezielt an einer Fragestellung arbeiten und die aus verschiedensten Richtungen beleuchten. Nämlich, wie soll eigentlich die Human Experience der Zukunft sein? Und dazu Narrative entwickeln. Das wird sich massiv verändern, also mindestens durch AI. Und da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dass man sich zum Beispiel durchaus fragen kann, in 15, 20 Jahren, was machen wir, wenn die gesamte Wertschöpfung von Maschinen und AI übernommen werden kann und viel besser als wir das können, was machen wir dann? Und Das zum Beispiel ist eine Fragestellung, die finde ich sehr relevant. Auch wenn ich da in 20 Jahren bin, ich nicht mehr wirklich werktätig, würde ich sagen. Aber für meine Kinder ist es spannend und generell einfach. Was bedeutet Menschsein dann? Wir hatten in der Konferenz, das sozusagen, was ist so cool daran gewesen? Cool daran war, dass wir Inputs aus den verschiedensten Richtungen hatten und ich durfte das halt organisieren. Das ist wie so ein Baby dann. Ne? Das kennst du, also wenn du, wie der Podcast dein Baby ist, so ist die Konferenz halt so ein bisschen mein Baby gewesen mit einem sehr starken Partner. 80-20 haben wir das dieses Jahr gemacht, eine Unternehmensberatung aus Ingolstadt. Und ich glaube, die Unternehmensberatung nennen sie sich nicht mehr. Also, aber sorry, 80-20 Zuhörer, ihr wisst, was ihr seid. Die, da waren Leute dabei, klassischerweise aus dem Design kommend. Wenn wir über Nachhaltigkeit, Circularity gesprochen haben, Kari Golter, ein Typ, den ich wirklich gut finde, aus Hamburg. Wir hatten Johannes Fleischmann, da ist ein Violinist aus Österreich, ein sehr bekannter Geiger, gerade ein neues Album rausgebracht. Und der zum Beispiel hat uns gesprochen über diesen, was bedeutet es, den Moment zu erleben, in dem man weiß, genau das will ich tun. Geiger wirst du nicht einfach so, da musst du wirklich, da hängst du dein Leben dran. Bevor du wirklich mal auf die Bühne gehen kannst, das dauert eine Weile. Und das war sehr ergreifend. Wir haben eigentlich irgendwie alle geheult. Ja. Also das Musikstück irgendwie vorgespielt und damit jetzt an der Stelle ist das passiert. Und ja, so, boah, voll in Tears. Sophie Weißenberg, eine Siebenkämpferin bei der Weltmeisterschaft gewesen in Budapest, war da. Da ging es darum, wie schaffe ich es, unter die besten 10 der Welt zu kommen, in dem, was ich mache. Stell dir mal vor, Thomas, wir würden zu den besten 10 im Bereich UX gehören.
Wir arbeiten dran.
Wie wäre das? Ja, genau. Genau, ja. Das fand ich also, solche Dinge, Kollegen von Vitra hatten wir da, Tim Reusch, der darüber gesprochen hat, wie man neue Kulturen in Räume verwandelt, also wie man denen ein Zuhause gibt mit Räumen, Möbeln und was man so braucht, wenn man als einen Space zum Arbeiten einrichtet. Und viele andere Leute, Bastian Bären, Erfänger, ein Typ, der dir erzählen kann sozusagen, wie was eigentlich schiefläuft heutzutage alles ist geil, aber keiner ist happy. So unter der Überschrift. Also war sagenhaft. Und so mussten wir die ganze Zeit alle Vorträge gleichzeitig immer auswerten und dann an die Wand schreiben. Also anders als eine Konferenz so ist, wo du nur so sitzt und zuhörst, immer die ganzen Leute haben alles gemacht. Abends wollten wir feiern gehen und alle waren platt. Alle waren so gesagt, so ey, Kopf ist voll, gib mir ein Glas Wein in die Hand und lass mich in Ruhe. Das war also für die Party nicht förderlich, aber es hat einfach gezeigt, wie die Leute das aufgesaugt haben. Ja, und alle so zum Schluss wirklich große Energie da. Und das fand ich, also das, wenn du sowas erlebst, das ist einfach cool. Ja. Das ist Lebendigkeit.
Hervorragend. Wir werden sehen. ich würde nochmal gern auf die Themen, die du eingangs angesprochen hast, zurückkommen, also den Tolino jetzt ganz konkret. Also mein Bedürfnis als Leser habt ihr damit auf jeden Fall voll bedient. Ich glaube, ich bin da Nutzer seit der ersten Generation. Das Gerät hat ja auch einige Generationen durchlaufen. Und ja, genau.
Es gibt ein Herz.
Es gibt eigentlich, also immer so, wenn ich sonntagabends, also ich habe auch hier das mit meinem Bibliothekszugang verknüpft, wenn ich dann irgendwie sonntagsabends auf der Couch sitze und denke so, Mist, kein Buch mehr, leih ich mir schnell aus der Bibliothek mit den Tolino halt ein Buch aus und habe was zu lesen. Grandios. Und bringt mich dann auch nochmal zum Thema Telekom, weil du anfangs auch angedeutet hast, dass es sehr so behördenhaft vielleicht war am Anfang, als du da reingekommen bist. Und jetzt kann so eine neue Rolle im Designbereich, kann ja auch so ein Virus für Veränderung dann in so einem Unternehmen sein. Also das würde mich nochmal im Detail interessieren, wie du das damals erlebt hast und was du gemacht hast, um halt Kundenzentrierung dort in dem Umfeld, in das du da reingekommen bist, so mehr zu implementieren.
Ja, das ist echt ein guter Punkt. Das war ja auch der Grund, weshalb ich da hingegangen bin. Die Mission war halt irgendwie super interessant. Und das hat viele Aspekte gehabt. Ich muss gestehen, dass ich vorher mit Design gar nicht hundertprozentig so dicke Freund war. Weil ganz zu Anfang, also weiß nicht, wahrscheinlich von du und deinen Zuhörer werdet wahrscheinlich euch daran nicht erinnern können, weil ihr dadurch noch mit dem Feld noch nicht involviert wart. Ganz zu Anfang waren Design und Usability natürliche Feinde, wenn es um die Softwareergonomie ging. Das nannte sich richtig Softwareergonomie. Das Wort würde heute kein Mensch mehr benutzen. Aber kommt halt nur Ergonomie vom Sitzen, nur eben Ergonomie fürs Gehirn. So. Und die Produkte der frühen Softwaregestaltung, die auf der CeBIT oder anderen Messen große Designpreise bekommen, die konnte man allesamt nicht benutzen. Das war alles totaler Schrott. Also aus Usability-Sicht war es totaler Müll. Das war dann irgendwie eine fancy Idee, meistens Buchstaben so klein, dass sie keiner entziffern kann, irgendwas Buntes. Das war echt gruselig und Und die Seite fanden uns halt total langweilig. Ne? Also wenn du also da, wo ich eigentlich herkomme, das nannte sich Ingenieurpsychologie und auf einmal waren eben Computer da. Hartmut Wanke, unser Professor an der Humboldt-Uni, war der erste Professor, der sowas gemacht hat. Softwareergonomie als Lehrstuhl, ja, in Deutschland. Und wir waren dann halt die Langweiler, ne? Die dann so mit Arbeitsanalyse und solchen Sachen um die Ecke kamen und wollten, dass das eben so schnell geht und so weiter. Und deswegen, wir waren nicht unbedingt dicke zu dem Zeitpunkt. Und das hat sich dann aber geändert, als tatsächlich der Begriff User Experience ein bisschen, also als Usability, als reine Anwenderfreundlichkeit so erweitert wurde auf ein Erleben. Ein UX steckt eben Experience drin, auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube, damals niemand so richtig wusste, was Experience sein soll. Aber dann zumindest stand das Wort da drauf. Und dann näherten wir uns ein bisschen an. Und das war für mich auch erstmal so ein Schritt zu sagen, so erstmal die Arbeit mit Designern wirklich kennenzulernen. Das war, dachte ich, Mensch, das sind ja tatsächlich alles, wie soll ich sagen, unfassbar neugierige, talentierte Leute mit einem breiten Spektrum. Also nichts hier Pixel schubsen, sondern so verstehen, um was geht es wirklich. Und das fand ich natürlich cool. Das war erstmal für mich so eine kleine Reise. Und dann ging es tatsächlich darum, also Virus ist genau das richtige Wort, das du benutzt hast. Ich glaube, das war auch Absicht damals vom Telekom-Top-Management. Wie gesagt, saßen in der Zentrale, 2, 3 Etagen unter dem Vorstand. Und die jungen Designer kamen alle so aus Köln und Umgebung und waren viele, waren natürlich ein paar Erfahrene dabei, aber viele junge auch, weil wir brauchten schnell viele Designer. Und die liefen dann mit Badelatschen durch die Gegend und kurzen Hosen. Und das war halt damals Tatsache, war Anzug noch an der Tagesordnung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist noch nicht mal 15 Jahre her. Da war das noch total normal, dass die Leute mit Anzug, Krawatte durch die Gegend liefen. Mitten so. Also, wer macht das heute noch? Du erkennst, sagen wir mal, teure externe Berater daran, dass sie das noch tun. Aber ansonsten macht das kein Mensch mehr. Und also das geht auch manchmal um so eine Äußerlichkeiten und die so ein bisschen so kulturelle Schocker sind. Ich erinnere mich an eine Fahrstuhlfahrt von einem Kollegen, der sozusagen mit dem damaligen Vorstand im Fahrstuhl stand und kam dann so mit seinem Fahrrad aus Köln so rein mit seinem Rennrad und wuchtete das so den Fahrstuhl rein, zack, stellte das also an die Wand. Und die Leute alle so, hä? Und dann so, ja, genau so, das wollen wir haben. Und so, okay, ja, nice. Wie soll ich sagen, so ein sichtbares Verhalten, das anders ist. Ja? Was ich, muss ich zugeben, nicht so mochte, war dann die Uniformierung mit den ganzen Mützen und die Bärte, die dann so irgendwie alle gleich waren. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Aber war auf alle Fälle Revolution erstmal da. War auf alle Fälle Tension da. Also Sichtbarkeit ist ein wichtiges Thema. Das muss jetzt nicht immer mit Badelatschen sein und irgendwelchen Hüten, aber du musst Artefakte schaffen, die Leute sehen können. Das geht natürlich auch zum Beispiel, also damals war das neu, Personas kannte kein Mensch. Auch noch Customer Journey gab es nicht. Und sowas zu visualisieren, irgendwo hinzuhängen und zu sagen, guck mal hier, das erleben die Leute eigentlich mit unserem Produkt. Hast du wirklich so Attention gehabt? Also, hä, das habe ich noch nie. Die meisten Leute hatten nie Kontakt zu einem Kunden. Das ist normal in einem Großunternehmen. Hat sich, glaube ich, auch nur prozentual geändert. Das war ein nächster wichtiger Schritt. Ich habe eigentlich war meine Jobbezeichnung damals Customer Insights Manager. So irgendeine Jobbezeichnung braucht man ja. Aber um Customer Insights habe ich mich zu Anfang, sagen wir mal, schon so das erste Jahr relativ viel bemüht in vielen Projekten, die alle irgendwie keine Insights hatten. Dann fängst du erst mal an, so dein Netzwerk zu weben, mit der Marktforschung zum Beispiel, die natürlich sagen, ey, pass mal auf, wir sind hier diejenigen, die hier Customer Insights machen. Was willst du denn vom Design? Und haben ein kleines Customer Insight Network gebaut in der Telekom, um mal zu gucken, wer weiß denn eigentlich was über den Kunden. Und das sind in so einem Unternehmen unfassbar viele Leute, die alle nicht miteinander reden. Also CRM redet nicht mit Marfo, die Leute im Service liefern keine Infos ans CRM und die Leute, die am Point of Sales stehen, reden auch nicht darüber, was sie erleben, weil die nicht darauf incentiviert sind, die haben gar keine Zeit dazu. Und also das war interessant sozusagen. Dann auch mal erstmal so zu gucken, auf einmal waren wir da 30 Leute und kaum einer kannte den anderen und alle haben irgendwelche Kundendaten erhoben. Das war ein wichtiger Schritt, dass man sozusagen make a trend, ja, sozusagen die Leute, die sich mit demselben beschäftigen, dass man sagt, ey, also ich bin nicht gefährlich für dich, lass uns beide irgendwie was zusammen was Gutes machen. Und der andere Schritt, sozusagen, das war der Hauptteil, den ich mehr oder weniger, mit dem ich meine Zeit verbracht habe, war mit den Leuten, die ihr Budget dafür opfern müssen, Konzentrierung in das Projekt einzupreisen. Produktmanager, Product Owner, Commercial Manager, je nachdem, wer sozusagen gerade die Hoheit an dem Projekt hatte, die dahin zu bringen, dass sie sagen, ja, okay, ich habe wirklich einen Benefit davon, wenn ich diese extra Zeit und extra Geld investiere, um mein Produkt, sagen wir mal, relevant und gut für den Kunden zu machen. Und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt bei allen nötig. Also viele Leute sind einfach von Projekt zu Projekt gesprungen und es war ziemlich Wurst, wie die Qualität da zum Schluss war. Das hat sich aber ganz gut, also auf dieser Projektebene hat sich dann die Kundenzentrierung ganz gut etabliert. Also es gibt jetzt natürlich verschiedenste organisatorische Formen, Tribes, die sich mit sowas beschäftigen oder Rollen, die in den verschiedenen Entwicklungsprozessen aktiv sein können. Ich persönlich hatte ein ziemlich hohes Interesse daran, das Ganze strategischer anzusiedeln. Also Customer Centricity als strategisches Asset der Deutschen Telekom. Und das hat, glaube ich, wie bei vielen anderen großen Unternehmen nicht ganz so hingehauen. Jedenfalls so, wie ich persönlich es mir vorgestellt habe. Und deswegen bin ich dann nach einer Weile vom Design zu HR gewechselt und habe mich mehr mit Employee Experience beschäftigt und faktisch das Know-how von der Customer Experience, wie man es, glaube ich, in den letzten 5 oder 10 Jahren gesehen hat, so rübergeschoben zur Employee Experience, weil da geht es ja genau das Gleiche. Es geht um Erleben. Und Menschen hast du auf jeder Seite. Und das ist jetzt aktuell das, was mich am meisten beschäftigt, wenn wir über Experience Management reden, dann ist es, habe ich zusammen mit der Detikon eine Studie gemacht, also Deep und Detikon zusammen, wo es darum geht, das Interplay zwischen Customer und Employee Experience besser zu verstehen. Und wir haben das Konstrukt Organization Experience genannt, das ist so eine Studie draus geworden, die kann man sich downloaden, sowohl bei der Detikon als auch bei uns, kostet nichts, gibt es auch keine E-Mail-Wall, kannst einfach runterladen auf der Webseite. Und das haben wir so ein paar Faktoren gefunden, die, wenn man sie anwendet, man sowohl die Experience von Kunden als auch von Mitarbeitern verbessern kann. Das ist übrigens ein interessanter Befund, der in der Studie rauskam, wenn du dir die Unternehmen anguckst, die gut in Customer Experience sind, wo die eigentlich ihr Augenmerk drauf legen, dann ist das die Verbesserung der Employee Experience. Weil das der Hebel ist, wo du am schnellsten jetzt noch Mehrwert generieren kannst, wenn du ein solches, deine normalen Customer Experience Management Methoden drin hast. Also Customer Journey Mapping, Personas, KPI messen und so weiter. Wenn das alles läuft, dann merkst du, dass das Engagement der Mitarbeiter und sozusagen die Kundenzentrierung der Mitarbeiter eigentlich der Hebel ist, wo du noch was machen kannst. Ja. Und generell aber auch das Wohlbefinden. Nicht nur diese Customer Centricity, auch generell, wie geht es den Leuten?
Da würde ich ganz gern später nochmal im Detail drauf eingehen, weil das auch ein super interessanter Punkt ist. Aber kurz vorher nochmal, wenn wir ins Unternehmen reinschauen, du hast ja schon die einzelnen, sagen wir mal, oftmals sind es ja Silos auch angesprochen und die unterschiedlichen Interessen und auch dann vielleicht unterschiedliche Interessen zwischen denen, die kundenzentriert arbeiten und denen, die es bezahlen müssen. Wie hast du das so geschafft, dass tatsächlich auch Budgets dann freigegeben wurden für die Themen, die dir da wichtig waren und die umgesetzt werden sollten?
Also honestly habe ich natürlich nicht immer. es gab deutlich ein Wachstum, das muss man schon sagen. Ich habe die ganze Zeit einen Chart im Kopf, das werde ich irgendwann mal basteln, auf LinkedIn posten. Also, 100% der Leute sagen, sie sind kundenzentriert und im Projekt sozusagen gibt es 1% Budget für Kundenzentrierung. So ist es wahrscheinlich meistens. Also du hast natürlich eine etablierte Marktforschung, das müssen irgendwie, ne, mittlerweile ist es ja so, ich weiß nicht, in den meisten Unternehmen ist es so, wenn du Projektmanager bist oder Product Owner, dann musst du nachweisen, dass du an bestimmten Stellen deines Entwicklungszyklus irgendwann mal was mit Kunden gemacht hast. Von mir aus hast du eine Marfo eingesammelt oder eine durchführen lassen. Die große Design-Thinking-Welle ist ja so ein bisschen vorbei, da muss man ganz ehrlich sagen. Also damals sind wir mit den Leuten wirklich rumgelaufen und haben, das war super wirkungsvoll eigentlich, haben das ganze Produktteam geschnappt, haben die ein Mikrofon in die Hand gedrückt, haben die auf die Straße geschickt und Leute interviewen lassen, kurze Interviewschulung gemacht und dann, die kamen völlig geflasht immer alle zurück. Problem ist natürlich, dass wenn ihr Erfahrung habt mit Design-Thinking, Kursen oder Schulungen ist immer so, dass die Leute zwar einfach mega geflasht sind und sie dann die Mühe der Ebene einholt im grauen Alltag, lässt sich das dann mal alles nicht so machen. Da muss man mal aufpassen, dass sie einem nicht entgleiten, dass aus der Begeisterung nicht eine umso größere Enttäuschung wird. Aber wir haben, also was eigentlich immer funktioniert, egal was, wenn du Change machen möchtest, was eigentlich immer funktioniert aus meiner Erfahrung ist, du brauchst ein paar Allies, du brauchst ein paar Leute, die dir schon recht nahe sind. Und die findest du normalerweise. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ey, komm, ich mache meine Arbeit, lass mich in Ruhe. Ich würde eigentlich so machen, wie ich es immer gemacht habe. Ich bin gut, das reicht. So, und dann hast du ein paar, die haben eigentlich Lust darauf. Und wenn du dir davon 2, 3 nimmst und ihr macht so ein paar bahnbrechende Projekte erstmal und zeigt, dass das Arbeiten erstens mehr Spaß macht, wenn man das tut. Und zwar, also wenn man Customer Centricity Methoden einsetzt, weil du zum Beispiel eben direkten Kontakt zu Kunden hast, den die Leute vorher nicht hatten. Und dann kommen so ein paar Showcases raus, wo man so einen Benefit zeigen kann. Und das ist immer ganz gut, wenn man den eben nicht nur als Selbstzweck so, wir haben das gemacht, hurra, hat, sondern wenn man auch sagen kann, da sind bestimmte Sachen rumgekommen, die auch fürs Business gut sind. Weil dann spricht sich das so ein bisschen rum. Dann wollen auf einmal auch mehr Leute das. Das ist das eine, das ist so von unten, ne? Dann gibt es natürlich auch noch einen Weg von oben. Und erfolgversprechend ist, wenn du beides hast. Also wenn du nur so eine Graswurzelbewegung hast, dann hast du es meistens schwer in einem großen Unternehmen. Es ist natürlich auch gut, wenn du es schaffen kannst. Und das ging bei der Telekom dann ganz gut, Customer Centricity, die KPIs in die Ziele der Leute zu bekommen. Entschuldigung. So. Sei es ein NPS, sei es irgendwelche speziell produktspezifischen Experience-Skalen, die man da reinpacken kann. Es gibt immer viel Diskussion darum, was jetzt was taugt, welche Metrik ist wie gut. Ich finde es erstmal gut, wenn man überhaupt eine hat. Und wenn man tief reinguckt, dann siehst du immer das zum Schluss, ob du jetzt, weiß ich, hier irgendein CSAT oder ein NPS nimmst. Das ist eigentlich von der Sache gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du irgendwie eine Kennnummer hast, wo du sehen kannst, was verändert sich. Schwierig ist immer, wenn die Leute anfangen, sich untereinander zu vergleichen. Da kann ich sozusagen nur warnen vor. Also, wenn man so ein zentrales Tool hat und dann wird gesagt, so, ey, Produkt XY ist besser als Produkt Z, dann kriegst du eine Kultur, die Leute wollen das nicht. Ne? Also, die wollen dann nicht dumm dastehen und dann wehren die sich gegen diese Messung. Und ist auch nicht ganz fair, weil jedes Produkt hat sein eigenes Marktumfeld und muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen habe ich lieber darauf geguckt, wie sich die Produkte entwickelt haben und nicht zwischen den Produkten verglichen, zum Beispiel. Dass du leben und leben lassen muss man schon ein bisschen.
Habt ihr dann, was so Reifegradmodelle angeht, also auch so ein bisschen, also Langzeitstudien vielleicht oder über ein paar Jahre geschaut, wie sich so der Reifegrad, was kundenzentriertes Arbeiten angeht, überhaupt weiterentwickelt? Und wenn ja, hast du dann ein bestimmtes Modell benutzt und würdest du eher ein einfaches Modell benutzen oder ein sehr komplexes Modell? Ja,
Ehrlich,
bitte.
kann man machen, hilft. Ich finde, es hilft, der Organisation, sich selbst zu reflektieren. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Also, du kriegst die Leute ins Denken, wenn du über sowas sprichst. Ich würde jetzt aber, wie soll ich sagen, dass die Quantifizierung nicht überbewerten. Wir haben das auch gemacht, zum Beispiel bei der Organization Experience Studie haben wir uns von Qualtrics das Modell genommen und haben das auf ein Item zusammengedampft. Das hat übrigens super funktioniert, also das geht auch gut. Wenn du ein Reifegradmodell brauchst, kann ich
Können
dir
wir
das
nachher
geben.
verlinken dann auch
Steht
noch
in der
vielleicht.
Publikation noch
Genau.
drin. Ja, genau. Das ist wirklich nur ein einziges Item, wo du fünf Abstufungen hast und dann eben nicht einschätzen kannst. Und das hat also von den Ergebnissen her ganz gut funktioniert. Also das hilft dir gesagt. Ich habe, wenn du, also in der internen Kommunikation hilft es. Du musst damit rechnen, wenn du das machst, ja, das mögen ja auch nicht alle. Also das ist dann so, ihr wollt das ja nur, hier verstehen die Leute. Also die sehen das dann so, das normale Management, du machst das ja zum Beispiel, um Geld zu akquirieren, und zu sagen, hey, wir müssen hier besser werden. Ne? So, deswegen machst du sowas. Und dann, das verstehen natürlich andere auch. Die das Geld haben, sagen, ja, ist ja schön, dass du das machst, aber interessiert mich nicht so. Und dann hast du de facto den Benefit, dass du dich damit beschäftigt hast und andere Leute aufmerksam geworden sind. Aber dass davon jetzt große Veränderungen passiert werden, das meine ich jetzt so mit Wirksamkeit, kann ich persönlich nicht berichten. Also bitte nicht verallgemeinern, ja, aber das ist eben also meine eigene Erfahrung.
Ich würde jetzt nochmal.
Inhaltlich finde ich sie
Ja,
wertvoll.
ja. Ich würde mal gerne das Thema Employer Experience aufgreifen und so wie du jetzt kundenzentriertes Arbeiten auch bei HR verankert hast. Also ich habe bei uns im Unternehmen auch im Rahmen von internen Tutorials halt was über UX erzählt und über kundenzentriertes Arbeiten und das war für viele, denke ich mal, wirklich auch ein Augenöffner, weil klar, man kennt viele Buzzwords, Design Thinking, UX und so weiter, aber eigentlich weiß oftmals niemand so genau, was sich dahinter verbirgt, wenn man jetzt nicht dann vom Fach kommt. Und also wie wichtig war das für dich dann auch, sage ich mal, mit HR so interne Weiterbildungsveranstaltungen zu machen?
Also Employee
Hm?
Experience,
Ja,
reden wir darüber?
da kommen wir
Das,
dann bestimmt auch hin dann im nächsten, ja.
oder?
Schritt der Diskussion.
Ja. Die Also du hast, also HR spielt verschiedene interessante Rollen bei der ganzen Geschichte. Die erste ist, dass du natürlich, solange du eine Designabteilung bist oder jemand, der irgendwie UX macht und das als Verantwortung an seiner Tür stehen hat, wenn er noch eine hat, dann bist du halt relativ klein normalerweise und hast eine, soll ich sagen, deine Rechte, etwas im Unternehmen zu machen, sind nicht besonders groß. Also du bist meist auf das Wohlwollen anderer angewiesen, um irgendwas zu erreichen. Wenn du HR bist, dann kannst du sagen, Leute, die Welt entwickelt sich dahin, wir brauchen mehr Kompetenz dort und dort, wir setzen jetzt ein Schulungsprogramm auf. Und wenn du HR als Freund hast zum Beispiel, dann kannst du mit deren Leverage und mit dem, was sie dürfen, ganz andere Dinge tun. Also zum Beispiel ist es jetzt für normale Designabteilung, die dürfen jetzt sowas nicht Schulung nennen zum Beispiel in einem Unternehmen. Oft, weil Schulungen sind dann betriebsratszustimmungspflichtig und so weiter. Und da hat HR einen ganz anderen Hebel. Das ist also insofern ist sozusagen HR als Skalierung, als sozusagen Möglichkeit zur Skalierung einer Idee sehr gut. Denn dafür muss natürlich HR auch erstmal überzeugen, dass das wichtig ist. Ne? Das hilft zum Beispiel, wenn damals als Design Thinking, nehmen wir mal an, als Methodik und als Philosophie so Einzug hielt in Unternehmen, war das super gut. Also in der Telekom war es zum Beispiel eine sehr glückliche Situation, dadurch, dass ein Team in HR dieselbe Sichtweise hatte wie ein Team in Design. Und dann konnten wir gute Freunde sein und konnten Design Thinking als Programm ausrollen. Das war ein glücklicher Umstand, muss ich sagen. Und das ist oft schwieriger, jedenfalls nach meiner Erfahrung ist es schwieriger, und jetzt machen wir vielleicht mal den Schritt zur Employee Experience, ist natürlich HR nicht nur, aber auch zu einem nicht unentscheidenden Teil verantwortlich dafür, was Menschen bei der Arbeit eigentlich erleben. Und für ein Unternehmen, wenn du über Employee Experience sprichst, ein großes Unternehmen, da sind erstmal so typische Management-Gedanken dran. Also die fangen da an, darüber nachzudenken, wenn sie merken irgendwie, die Nachwuchskräftegewinnung ist schwierig. Wir müssen den Leuten was bieten. Dann so entsteht auf einmal ein Need in der Richtung. Was heißt denn denen was bieten? Und dann kann man vielleicht mit so einem Begriff wie Experience was anfangen. Weil ganz ehrlich, Mitarbeiterbefragung gibt es schon 1000 Jahre. Verändert haben die nie groß was, die üblichen Pulsbefragungen und was es alles gibt. Hat verschiedene Gründe, weshalb das nicht unbedingt. Das ist gesetzlich zum Teil noch vorgeschrieben. Ne? Du musst irgendwie eine Mitarbeiterbefragung machen. Ich bin jetzt nicht der Mega-Experte, was diese Juristerei betrifft, aber auf alle Fälle gibt es so bestimmte Teile, die man fragen muss jedes Jahr. Und das ist auch ein guter Punkt. Das ist bei Customer Experience ähnlich gewesen wie bei Employee Experience. Das ist mir auch mal wichtig, weil wenn die Leute über Experience reden, dann reden sie fast immer über Experience Management. Nichts gegen Management, ne? Das muss sein, sonst kannst du nichts umsetzen. Aber die Definition von Experience, auch so wie man sie oft auf Webseiten oder Lehrbüchern findet, ungefähr sinngemäß Experience sind alle Interaktionen eines Kunden oder eines Mitarbeiters mit einem Unternehmen über alle Touchpoints, über die ganze Zeit. Ist nice im Sinne von alle Touchpoints und die ganze Zeit, weil da steckt Customer Journey drin, das ist gut. Das Problem ist nur, das erklärt ja überhaupt nicht, was Experience ist. Weil wenn du sagst, Experience ist, sind alle Interaktionen, ja, Interaktionen, was ist denn jetzt Interaktion, Experience? Die erklärst du ein Wort mit dem anderen. Und das war für mich ein wichtiger Schritt. Ich hatte irgendwann mal die Nase voll. Das habe ich noch in der TU Berlin gemacht. Das ist schon ewig her. Da habe ich irgendwann mal gedacht, so, du bist Psychologe und es ist doch super beschämend, dass kein Mensch sagen kann, was eigentlich Experience sein soll. Und also sage nicht, dass das stimmt, aber jedenfalls das Arbeitsmodell, mit dem wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir betrachten Experience als etwas, was in unserem Kopf, also in jedem individuellen Kopf stattfindet, und zwar als Prozess, als Vergleichsprozess zwischen dem, was wir brauchen und dem, was wir kriegen. Das klingt erstmal sehr trivial, aber wenn man das ein bisschen aufrollt, dann ist schon alleine spannend zu gucken, was brauchen wir denn? Und das ist so ein aktiviert, sozusagen ein Profil von Bedürfnissen, die unterschiedliche Aktivierungsgrade haben. Jetzt klingt schon komplizierter. Und das ist wie so ein Schlüssel, der so verschiedene Zacken hat. Und du musst sozusagen, manche Bedürfnisse sind aktiv, manche nicht. Ich habe sehr gut Mittag gegessen. Also Essen, Hunger ist bei mir jetzt nicht also als Emotion, sagen wir mal, als unser Steuersystem für Essen. Bedürfnis ist Essen, Emotion wäre Hunger. Emotion ist so ein bisschen diese Steuerung, die da so entsteht oder ein Output aus diesem Vergleich. Wenn ich Essen nicht befriedigt habe, habe ich Hunger. Wenn ich befriedigt bin, ich satt. Ja, so. Und das, also Essen habe ich gerade nicht. Ich bin im Gegenteil gerade sehr neugierig zum Beispiel oder auch sehr weitergebefreudig, merkt man ja. Und das Das ist so ein, dieses Needs-Profil, welches jetzt gerade aktiv ist, bei wem, sozusagen. Das rauszukriegen, das ist eine gute Research-Frage. Also damit kann man sich als UX-Researcher oder CX-Researcher, wie auch immer, Experience-Researcher, sagen wir mal, ganz gut beschäftigen. Und das hat verschiedene Faktoren. Also da kommt unsere Lerngeschichte dazu, Genetik spielt eine Rolle, Kontext, Einfluss. Marketing im Unternehmen beispielsweise kannst du, wenn du willst, kannst du Marketing beschreiben als die Rolle im Unternehmen, die Kontexte kreiert, die Bedürfnisse aktivieren. Das macht Marketing. Und das heißt, da merkt man auch eine richtig fette Verantwortung eigentlich, weil du kannst natürlich eine ganze Menge Quatschbedürfnisse aktivieren, was oft auch gewünscht ist, damit Leute auch ein Produkt kaufen. Weshalb ich sehr dafür werbe, dass man Marketing ein bisschen anders versteht und sagen wir mal unter Zielstellungen, die nicht eine kurzfristige Gewinnoptimierung nur unterliegen sollten. Aber es trifft auch auf die Produktentwicklung zu. Aber beim Marketing merkt man es besonders deutlich. So, das ist die eine Seite von unser Bedürfnisprofil. Und dann kommt eben auf der anderen Seite dazu, was wir kriegen. Und was wir kriegen, ist genauso kompliziert, weil es kommt immer irgendwo her. Meistens kommt es aus Unternehmen oder Organisationen. Und die haben dahinter einen Prozess, wie so ein Produkt entsteht oder ein Service. Und dann sind wir bei unserem Experience Management. Das spielt nämlich auf der anderen Seite eine Rolle. Das ist sozusagen, wie die einzelnen Teilnehmer der Wertschöpfungskette eigentlich konzentriert was bauen oder nicht konzentriert etwas bauen oder kommunizieren später oder eine Marke entwickeln. Und das ist das, was ich kriege. So. Und das ist Experience. Und aus diesem Vergleich zwischen dem, was ich brauche, meinem Bedürfnisprofil und dem, was ich kriege, was eine Wertschöpfungskette gebaut hat, da purzeln dann Emotionen raus, Handlungsabsichten und manchmal auch Gedanken. Aber nicht sehr oft. Meistens ist das einmal unbewusst, passiert die ganze Zeit. Können wir aus Kapazitätsgründen gar nicht leisten, da immer nachzudenken. Aber diese Handlungsabsichten von wegen, oh, sieht hässlich aus, gucke ich weg. Oder, boah, ist boring, ist irgendwie langweilig, höre ich auf mit. Ja, das ist sozusagen diese Love it, leave it, change it, so Logik von Motivation. Wenn es mir gefällt, wenn dieser Bedürfnisvergleich positiv ausfällt, kriege ich positive Emotionen. Die sind sehr verschieden, das kommt auf die Bedürfnisse an. Und dann bleibe ich da oder ich gehe hin, ich will es haben. Ich komme wieder und wenn es mir nicht gefällt und es geht sehr schnell, dann versuche ich es irgendwie loszuwerden oder mich aus der Situation rauszuziehen. Kaufe es gar nicht erst, lese nicht weiter. Drücke auf die Stopptaste beim Podcast. Also, suchen wir einen anderen, was natürlich hoffentlich nicht passiert. Ja, und Change It ist halt, ich komme rein in den Raum, oh, die Luft ist aber nicht gut, mache ich mal das Fenster auf, dann habe ich Change It.
Du hast
So, das jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, um Experience zu erzählen, aber das war mir wirklich wichtig.
Ja, du hast am Anfang so mehr oder weniger beiläufig erwähnt, dass Unternehmen, die gut in der Employee Experience sind, meistens auch gut in der Customer oder ja, Customer Experience sind. Und das hat dann wahrscheinlich genau damit zu tun, dass wenn ich halt im Unternehmen erlebe, dass meine Bedürfnisse auch berücksichtigt werden, ich ein Gefühl dafür entwickle, dass es halt mit den Produkten, die an deren Entwicklung ich beteiligt bin und den Kunden genauso geht. Oder wo besteht da genau der Zusammenhang jetzt?
Okay, das ist eine interessante Interpretation, die du gerade wiedergegeben hast von dem, was ich erzählt habe. Das ist spannend. Ich sage mal nochmal die Befundlage. Und die ist so, dass also wir haben Menschen befragt wie sie die Maturität ihres Unternehmens im Sinne von Customer Experience einschätzen und im Sinne von Employee Experience. Und die herausgekommen ist, dass die Companies, die als relativ hoch in der Customer Experience eingeschätzt werden, im Verhältnis zu den Laggards, bei denen das eher nicht so ist, viel mehr, wenn du jetzt fragst, was ist eigentlich jetzt wichtig in deinem Handel, da haben wir so verschiedene Sachen, 19 Faktoren abgefragt, was ist eigentlich wichtig, worum kümmerst du dich gerade besonders? Und da kam raus, dass die Punkte, mit denen sich die Unternehmen befasst haben, die hoch in der Customer Experience Maturity stehen, fast immer mit Mitarbeitern zu tun hatten. Also die haben sich haben ihre Aufmerksamkeit, ihr Budget und ihre Energie viel stärker in Mitarbeiterthemen gesteckt als die Companies, die noch nicht so weit in der Customer Experience Entwicklung waren. Ein bisschen verständlich wird das, wir hatten ein Item, da waren die Customer Experience Laggards stärker in ihrem Engagement. Und das hieß, alle unsere Bemühungen sind auf die Verbesserung der Customer Experience ausgerichtet. Die wollten sozusagen, sie hatten Customer Centricity noch im Laufen, im Prozess. Und im Verhältnis dazu waren alle unsere Bemühungen sind auf die Verbesserung der Employee Experience ausgerichtet, bei den Customer Experience Premium Companies viel stärker ausgeprägt. Also ich wollte sozusagen sagen, so eine Art, statistisch gesehen, so eine Art Deckeneffekt, den du mit den Methoden des Customer Experience Management erreichen kannst, erstmal in einem gewissen Stadium, und dann merkst du, oh, ich komme jetzt, der entscheidende Punkt, wie ich jetzt noch weiterkommen kann, ist es, Mitarbeiter zu haben, die voll hinter der Sache stehen, die ihre Arbeit befriedigt. Und dann schwappt das auch auf die Customer Experience über. Das ist jetzt aber eine These, weil das kann ich jetzt nicht beweisen mit der Statistik. Und ich meine, es gibt Studien, die das zeigen, ne? Aber das konnten wir in unserer eigenen Studie nicht finden. Eine Korrelation, weißt du, wie das ist dann immer so eine Frage, wo ist die Kausalität versteckt? Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Und, aber als Beispiel, ich glaube, das hilft auch oft, wenn man so schwierige Themen hat, hilft es oft, sich zu überlegen, einfache Sachen am Familienleben. Ich habe mal eine Zeit lang Politik gemacht und für mich war immer so ein richtungsweisender Punkt, wie würde ich zu Hause am Küchentisch dieses Thema entscheiden für meine Familie? Wie würden wir das diskutieren, sagen wir mal? Können wir es zulassen, dass jemand sich in die Ecke setzt und sagt, ich mache nichts? So, zum Beispiel. Oder jemand will immer bestimmen oder wie auch immer. Ne? Oder wie funktioniert überhaupt Meinungsbildung? Also verschiedene Sachen. Kannst du jede Fragestellung nehmen. Und ein Beispiel für dieses Zusammenspiel von Customer Experience und Employee Experience ist simpel. Du kriegst Gäste und du kochst. Und dann servierst du das Essen. Und dann hast du halt Kunden, den, sagen wir mal, Kunden in Anführungszeichen, deinen Gästen siehst du, dass das schmeckt. Dann bist du glücklich. Die Leute sind glücklich, weil du eine direkte Feedbackschleife hast. Und viele Leute, viele Unternehmen, für mich, also wirklich, wenn du sagst, was sind die Challenges für die Zukunft, würde ich sagen, eine der absolut zentralen und auch machbaren Challenges ist, schaffe viel bessere Feedback-Kanäle, damit die Mitarbeiter wissen, was draußen Kunden eigentlich mit den Produkten erleben, weil das macht was mit den Mitarbeitern, im Guten wie im Schlechten, aber das Schlechte kannst du natürlich auch nutzen, um daraus Motivation zu ziehen, besser zu werden. Und das und wenn du siehst, ja, nee, die Leute sagen so, oh, das schmeckt aber nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, wenn du sehr leistungsmotiviert bist, oh, Moment, das lasse ich mir nicht bieten. Das nächste Mal haue ich noch mehr rein und ich werde ihnen zeigen, dass ich gut kochen kann. Oder du wirst dann irgendwann depressiv und sagst so, oh, nee, komm, entweder lade ich mir keine Gäste mehr ein oder ist mir das egal. Aber hat es den Leuten geschmeckt, dann bist du so, oh, ja, cool. Beim nächsten Mal lässt du dir vielleicht noch was einfallen, um sie noch mehr zu überraschen und so weiter. Und das ist dieser simple Mechanismus, den kann man auch eigentlich so auf Employee und Customer Experience unter übertragen. Aber du brauchst halt diese Verbindung zwischen beiden und das ist Feedback. Und oft ist es so, dass das, was wir tun, hat halt mit dem, was, also wir sehen keine Folgen davon. Das ist im Übrigen auch ein Problem für nachhaltiges Verhalten. Du machst was und die Folgen sind 30 Jahre später oder an irgendeinem anderen Ort der Welt, den du gar nicht kennst. Und so ist das auch bei der Customer Experience und dem Employee. Wir haben zum Beispiel so ein Experience Measurement Gap gefunden, relativ klar. Die Companies messen alle super viel. Und wenn du dann guckst, so, wer weiß eigentlich was vom anderen? Wie viele Mitarbeiter wissen wirklich, wie es die Kunden draußen erleben? Oh, dieser von 1 bis 5, da bist du auf einmal nur noch bei 3. Und wenn es darum geht, ja, messen wir Customer Experience, so bist du mindestens bei 4. Und das dieses Gap muss irgendwie geschlossen werden, so. Das aus meiner Sicht. Das ist nur eine der einfacheren Sachen. Kulturveränderungen sind schwieriger, aber das finde ich, ist eigentlich
machbar. Also ich nehme mit, wir haben eine Korrelation, aber über die Kausalität müssen wir vielleicht noch entweder mehr Forschung betreiben oder mehr Literatur lesen, wenn es da draußen was gibt. Also das ist auf jeden Fall interessant.
Ja, also ich kenne selber auch natürlich super viele geil aussehende Abbildungen, wo du dann siehst, manchmal so, ja, Employee Experience, also Companies mit hoher Employee Experience steigern oder vervierfachen den Revenue per Customer, wo ich so denke, ja, das klingt super, aber ganz ehrlich, Leute, dann möchte ich doch mal genauer eigentlich wissen, was ihr unter so einem Unternehmen möchte angeguckt habt, in welchem Business, zu welcher Wachstumszeit gerade. Also dem Debatten traue ich nicht, dass es dann Zusammenhang gibt, das glaube ich auch natürlich schon.
Ich wollte jetzt nochmal zum Abschluss auf das Thema Gen Z und jüngere Generation, die in den Arbeitsmarkt kommen, zu sprechen kommen, weil das, also die haben ja, erst so habe ich zumindest erlebt, ganz andere Anforderungen an die Employee Experience. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht und wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr jetzt, also du hast das am Anfang schon angesprochen, als du mit Designern konfrontiert wurdest, die ja auch irgendwie dann halt so ein bisschen anders drauf waren als die Arbeitnehmer, die schon, mit denen du sonst so zu tun hattest. Aber gerade, also was jetzt wirklich die Generation auch meiner Kinder, die sind so in ihren Anfang 20ern und ein bisschen drunter noch, aber fallen auf jeden Fall in die Gen Z-Generation. Wenn wir uns gerade zu Hause am Küchentisch darüber unterhalten, was für die jetzt wichtig ist in ihrem Berufsleben, sind das doch teilweise andere Sachen, als die für mich wichtig sind. Und das erlebe ich auch so in Vorstellungsgesprächen. Bewerber fragen dann doch ziemlich selbstbewusst nach Themen. Daran habe ich mich früher nicht mal getraut zu denken. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja. Also Ich finde die Diskussion immer total interessant und ich selber, klar, ich bin totaler Boomer, ne? Und die ist ja nicht meine Schuld. Ich bin ja eben halt groß geworden und einem bestimmten Paradigma. Und wie soll ich das so sagen? Also ich arbeite bei Deep ganz bewusst, sowohl aus Business-Aspekten, weil ich kann mir jetzt nicht richtig feste Mitarbeiter leisten. Das ist noch im Aufbau gerade, die Company. Deswegen suche ich mir begabte Studenten. Förder die, bilde die aus und dann können sie so 2 Jahre vielleicht ungefähr mit Deep arbeiten und dann irgendwann sind sie fertig mit dem Studium. Und können, sagen wir mal, sehr gut Interviews machen, können auch Tiefeninterviews auswerten, solche Dinge, können Workshops mit begleiten. Also alles, was man so im Daily Business auch braucht. Und kommt auch gute Qualität raus und macht super Spaß und von denen lerne ich mega viel. Also so, ich habe so den Eindruck, wenn du die Leute nicht kickst mit dem Thema oder wenn du irgendwie auf einer Methodik beharrst, die nicht cool finden oder so, dann lässt das Engagement deutlich nach. Also dann haben sie auch keine richtige Lust dazu. Auf der anderen Seite sind aber auch Teile dabei, die ganz normal sind. Also die jungen Leute haben aus meiner Sicht wollen genauso viel Struktur wie früher auch. Also wissen, was sind eigentlich hier die Ziele, mit welchen Methoden arbeiten wir und wenn es so völlig unstrukturiert läuft, ist das nicht cool. Ich hatte neulich so ein augenöffnendes Gespräch mit einem Thomas Weißhester, das ist ein Experte für AI, Web 3.0, war auch bei uns bei der Hex Plus. Das hat mir so ein bisschen nochmal eine Reflexion gegeben. Der meinte, also was ich vorhin schon sagte, wenn AI in der Lage ist, in 20 Jahren alles besser zu machen als wir, was jetzt eine Wertschöpfung betrifft, und wir eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, ob jetzt 20 oder 25 Jahre, sei mal dahingestellt. Was machen wir dann? Was sind eigentlich die Punkte, die uns menschlich machen? Und das Interessante jetzt als Connection zu Gen Z war, meinte er, und ich fand das echt gut, dass er vielleicht nimmt diese Generation unbewusst Teile davon schon vorweg. Und wenn und dafür können wir eigentlich dankbar sein, ehrlich gesagt, weil mich bringt das persönlich immer zum Nachdenken, sage ja klar, ich bin unter so einer Leistungs, wie soll ich das sagen? Also ganz bestimmte Sachen, die halt wird gesagt, wird gemacht. Ne? So, zack. Und na gut, ich war jetzt noch nie so der große direkt machen, was andere sagen Typ, aber trotzdem, das steckt ein bisschen, steckt da schon drin. Und dass wir sagen, nö, das Thema erreicht mich irgendwie nicht oder ich finde das Projekt nicht cool, dann mache ich es auch nicht. Das ist so, finde ich, so eine Freiheit, die diese Generation Z sich nimmt. Also klar. Genau, das ist auch so ein Name natürlich, aber die ich eigentlich gut finde. Weil die zum einen challenge die mich, wenn ich jetzt überlege, okay, was für Projekte generieren wir eigentlich? Und dann denke ich ja, warum nimmst du denen nicht auch mal das Recht? Warum machst du das nicht auch so? Und nimmst du, lern doch was von den Leuten. Und das macht mir eigentlich Spaß, muss ich sagen. Also es gibt tatsächlich Projekte, die ich auch abgemanagt habe, weil ich dachte, ja, eigentlich macht mir das gar keinen Spaß. Und fand das total cool. Also so, deswegen finde ich, wenn wir aus diesem Staunen vor den Anforderungen der Generation hinkommen zu einem, eigentlich machen die uns was Gutes vor. Wenn du diese Perspektive mal so wechselst, dann können wir selber also du bist ja nicht so alt wie ich, aber sozusagen, also zumindest nicht mehr Gen Z, was mitnehmen und uns auch ein bisschen zum Positiven verändern, finde ich. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt total so niederknie vor der Gen Z, das auch nicht, aber es ist einfach als positiven Impuls fürs eigene Wachstum.
Genau, ich hatte auch.
Und dann kann man auch zusammen gute Projekte
Ich
machen.
hatte auch neulich ein Gespräch mit jemand aus HR von einem mittelständischen Unternehmen und da kam er genau auch darauf. Eigentlich ist es weniger die Frage des Alters tatsächlich, sondern auch so der Einstellung und des Mindsets. Und das kann generationsübergreifend sich verändern und wird sich vielleicht durch den Einfluss von KI und unterschiedlichen Arbeitsmodellen, die sich dann entwickeln, sowieso generell verändern. Also es ist nicht nur eine Sache von einer bestimmten Abgrenzung nach einem Geburtsjahrgang oder sowas. Da muss man eigentlich genau viel breiter denken, was auch dann Bedürfnisse von verschiedenen Mitarbeitern im Unternehmen angeht. Aber also zum Abschluss ein Purpose von diesem Podcast soll ja auch sein, dass praktisch Zuhörer, die jetzt gerade so in Führungsrollen reinwachsen, in Teamlead-Rollen oder ähnliches, ein bisschen was für sich mitnehmen. Und ich glaube, da konnten sie jetzt schon extrem viel mitnehmen von dem, was du berichtet hast. Aber gibt es so abschließend für dich noch Tipps, die du jemand auf den Weg mitgeben würdest, der jetzt gerade so in seine ersten Führungsrollen im UX-Bereich oder auch in angrenzenden Bereichen hineinwächst?
Also 2 Tipps hätte ich. Also ich möchte, wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre jetzt jung und würde jetzt so jemanden als Chef bekommen, jemanden, der sozusagen ein kleines bisschen älter ist als ich und ein bisschen mehr Erfahrung hat. Oder auch, nehmen wir an, jetzt als mein Chef, ja, auch okay. Dann würde ich hoffen, das ist schwierig sozusagen, wenn man aus einem Bereich kommt, wo man fachlich sehr engagiert ist, dann in eine Führung, also in die erste Führungsrolle sozusagen reinzuwachsen, dass man sich wirklich mit dem Thema Führung beschäftigt. Dass sozusagen nicht ein Automatismus ist von, ich habe jetzt irgendwie mehr Verantwortung, ich habe ein Team. Denn Führen ist einfach eine ganz andere Aufgabe. Und Führen im klassischen Sinne, so funktioniert es ja nicht mehr, so im alten Sinne, so wie man selber vielleicht noch groß geworden ist und geführt wurde. So funktioniert es ja nicht und mehr. Und auch so gut so, dass es das auch nicht mehr funktioniert. Also die Command-Control-Führung und so weiter. Das ist etwas, das muss man lernen und ich würde wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen investieren da rein. Zeit und Mühe, vielleicht auch ein Training, wenn das geht. Oder eben vielleicht ein Coaching, sagen wir mal ein Coach oder ein Mentoring, ja, jemanden, der in dem Bereich ist. Also das würde ich gut finden. Ich habe das öfter erlebt, dass junge Leute, weil sie in einem Bereich gut sind, dann Führungsverantwortung bekommen und dass dem eigentlich nicht gewachsen sind. Nicht, weil sie es nicht könnten, aber sie hatten nie eine Chance, das zu lernen. Ja? Und also das finde ich wichtig. Gerade auch unter dem Aspekt Gen Z, aber generell auch, egal mit wem, wie alt und welche Einstellung man arbeitet. Und das Zweite ist tatsächlich, es macht nur dann Spaß, also es ist nur dann cool, wenn du wirklich auch Spaß daran hast. Also dieses innere Brennen sollte da sein. Wenn du merkst, du hast das nicht mehr, dann guck nach was anderem. Also mir ist eigentlich am liebsten, wenn die Leute nicht so auf, ich mag das Wort Karriere zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde das eine völlig, völlig irreführende Sache. Bahn kennt jeder. Das ist ein Rennen. Ja? Ich meine Karriere ist so und so und ich habe in meiner, wenn die Leute das sagen, ich denke, was meint ihr denn eigentlich? Macht ihr einen Wettlauf in eurem Leben? Was soll das sein? Sondern es geht auch eigentlich darum, sich zu entwickeln und dahin zu entwickeln, wo man denkt, das ist richtig und vielleicht und dann ändert man dann mal die Richtung, aber man merkt, das ist nicht so richtig. Aber ein Rennen ist das Leben nicht. Also deswegen würde ich sagen, fühlt euch glücklich mit dem, was ihr macht, angespornt. Wachsen ist natürlich schon wichtig, aber nicht rennen. Und ja, vielleicht das als Schlusswort. Wachsen gern, rennen nein.
Perfektes Schlusswort, kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Und ich finde, so solche Fragen, die es zumindest früher in Vorstellungsgesprächen gab, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, habe ich schon damals nicht verstanden, verstehe ich jetzt nicht. Weiß der Geier, was die Zukunft bringt,
Also,
müssen wir absolut offen bleiben.
wer die Frage beantworten kann, der ist völlig realitätsfern. Also wer
Absolut.
meint, er könnte das? Wäre für mich ein
Genau.
Ausschlusskriterium, wenn ich das
Vielleicht
tun
war es
wollte,
auch, ich habe das nur nie
sagen würde.
kapiert, keine
Ja.
Ahnung. Ja.
Ja. Möglicherweise, ja. Ich war auch nie gut in HR, sage ich.
Okay, ja, cool. Ganz herzlichen Dank, Guido, für deine ganzen Einsichten und Erfahrungen. Ich bin sicher, da konnte jeder, der hier zugehört hat, extrem viel für sich mitnehmen. Hat mich wirklich gefreut, dass wir wieder mal Zeit hatten, so lange uns auszutauschen. Und ja, vielleicht gibt es auch in der
Ja, danke
Zukunft dann
gleichfalls.
nochmal Gelegenheit dazu. Ganz herzlichen Dank und hat mich sehr gefreut, dass du heute bei warst.
Mich
Danke
auch.
dir. Bis
Ja,
dann.
bis zum nächsten
Ciao.
Mal. Danke auch. Tschüss.